Hallo und willkommen zu Chaos im Radio im Juni 2026. Ich muss gerade aussprechen, sonst hört es keiner. Wir sind drei lustige Vier in der Machbar. Warum sind wir drei lustige Vier? Weil einer nicht aufgetaucht ist.
Das geht schon gut los bei meinem ersten Mal dabei.
Bist du schon, das ist immer. Ja. Genau. Aber genau, wir haben es schon gehört, wir haben immer neun dabei. Und zwar ist heute zum ersten Mal dabei Fabian.
Ja, hallo, ich freue mich. Ich bin das erste Mal heute dabei. Mal gucken, wie es heute so läuft.
Genau, ist auch ein Chaos-Treff-Mitglied und Vorbeikommer. Genau, ansonsten Cyrox.
Hallo.
Und ich spreche aber mit rein.
Doppelzelt besser.
Und ich bin Hannes am anderen Ende des Raumes, wie man deutlich hört. Ich auch mal, wir werden sehen.
Ja.
Genau, wir mussten uns heute was Spannendes ausdenken, um das hier aufzunehmen, weil Knurps, liebe Grüße gehen raus, fährt in der Ringbahn das Audio-Equipment spazieren wahrscheinlich. Genau. So, und deswegen haben wir uns was ausgedacht. Das macht aber nichts. Wir reden trotzdem über chaotische Themen.
Ja, das machen wir heute.
Genau. Ich würde gerne als erstes einmal über einen Nachklapp machen, ein Follow-up, wie wir es genannt haben. Ich hatte im April einmal kurz von finnischen Batterien, Solid-State-Batterien, geredet, um das nochmal irgendwie aufzugreifen. Also da gab es irgendwie so ein finnisches Startup, was ziemlich viel Wind gemacht hat, weil sie
Batterien?
Ja, sorry. genau, dass sie eben Solid-State-Batterien mit einer hohen Energiedichte im Petto haben und die quasi schon gestern verkaufen.
Okay.
Also ich glaube, mittlerweile ist es auch wirklich gestern. Ich glaube, sie haben es für ursprünglich mal März angekündigt, auf Mai verschoben, jetzt sind wir im Juni und es ist immer noch nicht da. Genau, die wollten oder wollen auch immer noch da Motorräder mit diesen Batterien verkaufen. Genau, und das Spannende.
Ach, also, das Ding, ja, das stimmt.
Genau, und die beiden besonders spannenden technischen Details an diesen Batterien waren halt einmal, dass sie nicht Lithium-basiert sind, was natürlich für Europäer gerade eine gute Sache ist, weil so viel haben wir da, wobei, naja, debatable. Aber ja, wäre halt interessant, noch mal eine andere Chemie zu haben. Und der zweite ganz interessante Aspekt war eben, dass es sich um Solid-State-Batterien handeln soll. Und da die sind von der Bauform einfach deutlich robuster gegen, also die brennen nicht durch. So, ne, diese typischen, das Handy meines Herstellers fängt im Flugzeug an, Feuer zu machen. Und solche Geschichten, das kommt eben durch die Flüssigeigenschaften von klassischen Akkus. Mhm. Und das wäre eben dabei nicht der Fall. Genau, so die Seite, also das sind die Donut Labs und das ist das finnische Unternehmen und die Seite dazu heißt idonotbelieve.com und da veröffentlichen sie immer mal wieder Tests.
Do not believe.
Genau, aber es ist halt eine krasse Hinhaltestrategie und ja, so richtig viel kommt nicht, obwohl die Tests da schon ganz interessant sind, aber es ist halt einfach alles deutlich zu lang im Vergleich zu dem, was sie vorgeschlagen haben. Genau, aber mittlerweile ist es eben auch so, dass man sagen muss, der Rest der Batteriewelt ist eh schon mindestens genauso weit gewesen, hat nur den Mund vorher nicht so voll genommen. Also ich hab jetzt auf YouTube die ersten Videos gesehen von zwar lithiumbasierten Batterien aber die eben auch mit Solid-State-Eigenschaften. Also da hat jemand demonstriert, wie man quasi die Batteriezelle durchschneiden kann und es explodiert nichts und sie geht danach sogar noch. Oder Nagel durchhauen, solche Geschichten, und die gehen jetzt schon in Produktion. Genau, und passend dazu hat jetzt auch BYD, der größte oder einer der größten chinesischen Hersteller von Batterien und Elektroautos, eben auch Solid-State-Batterien angekündigt, die angeblich ab 2027 in Produktion gehen und die kündigen da Autos mit irgendwie 2000 Kilometern, knapp 2000 Kilometern Reichweite an und so. Also es ist schon wahnwitzig, was da in naher Zukunft, glaube ich, auf uns zukommen wird. Genau, also mein kleiner europäischer Traum ist damit geplatzt, aber nichtsdestotrotz spannende Zeit auf dem Akkumarkt.
Wir bleiben weiter von China abhängig, im Batteriemarkt.
Sieht so aus, ja. Genau, das war mein Nachklapp. Und ansonsten Gedanken, während ich hier trinke.
da kann man doch tatsächlich auch mal generell über so Dinge wie europäische Souveränität sprechen an der Stelle.
Ja.
In Bayern soll es irgendwie einen neuen Microsoft-Deal erstmal nicht geben.
Genau, der hat vor ein paar Wochen, glaube ich, oder vor ein paar Monaten Schlagzeilen gemacht, weil eben die bayerische Landesregierung irgendwie all ihre Microsoft-Verträge unter ein Dach bringen wollte, in so einem großen Rahmenvertrag. Und das war irgendwie ein Vertrag über mehrere Milliarden Dollar, Euro, letztendlich über, natürlich über mehrere Jahre, aber trotzdem ganz schön fetter Braten. Mhm. Und da gab es natürlich auch Gegenwind. Und jetzt, dank eines amerikanischen Präsidenten, kommt das ja immer wieder auf, dass die Angst davor, dass uns die Amerikaner irgendwann mal den Hahn abdrehen, den digitalen. Und ich denke, im Zuge dieser dieses gesellschaftlichen Denkens sozusagen hat sich die bayerische Regierung das zumindest nochmal auf die lange Bank geschoben. Und den Deal wird es so wahrscheinlich nicht geben, aber es wird sicherlich auch weiter irgendwie Microsoft-Verträge geben, dort nicht wie in Mecklenburg-Vorpommern, die hat man ja schon mal erwähnt hier vor zwei, drei Monaten, die ja großräumig mittlerweile auf Open Source umstellen. Und ich glaube, nur noch in der Finanzverwaltung gibt es ein paar Microsoft-Produkte. Genau. Und, so langsam zeigt das Wirkung und wird auch in anderen Bundesländern gemacht. Genau.
Ja, ich finde, das ist eigentlich doch eine total gute Entwicklung, dass das jetzt mal passiert, dass ein bisschen mehr Open Source da reingeht, weil dass wir uns so abhängig machen von einzelnen Firmen. Und jetzt auch mit den amerikanischen Entwicklungen natürlich noch mal mehr, aber allgemein ist man ja immer in so einem Login mit den Firmen und da irgendwie freie Standards zu pushen.
Ja.
Also ich verstehe gar nicht, warum man das nicht vorher schon mehr gemacht hat.
Ja, zumal es gerade im Fall von Word und Excel und so weiter gibt es ja eigentlich freie Standards, also schon sehr, sehr lang, ne? Also dieser Open Document Standard.
Ja, es gibt freie Standards und man kann ja auch, als Verwaltung ist man ja echt groß, also da kann man ja auch dran arbeiten, dass das was passiert, was einem noch nicht passt, und ja, das dauert Zeit, ich verstehe auch, wenn man dann Verträge noch braucht, und aber dass man halt zumindest ein Ziel hat und da hinarbeitet in eine bestimmte Richtung.
Ja, das scheint jetzt so langsam zu passieren offenbar.
Ja. Ich meine, München war ja schon vor langer Zeit, da war das ja auch vor langer Zeit schon ein Thema mit Vorstoß in die richtige Richtung und dann aber wieder zurückrollen und jetzt ist das offenbar das klang jetzt so wie auf Landesebene in Bayern, dass es da zumindest erstmal gestoppt ist.
Genau.
Das nicht heißt, dass es nicht auch wieder aufgenommen werden kann, aber man kann da mal vorsichtig optimistisch sein, vielleicht. Auch wenn man das gerade in Bezug auf Bayern sonst eher selten sein kann. Insofern, ja.
Genau. Und man sieht ja auch, dass es wirklich, also wir hatten ja den Fall mit dem Europäischen Gerichtshof, wo eine Richterin in Frankreich von bestimmten amerikanischen Diensten abgeschnitten wurde. Also man sieht, es passiert auch wirklich. Also und das.
Ja, und genau, zum einen dass dann einfach aufgrund von Gutdünken von so einem amerikanischen Konzern sowas passiert, beziehungsweise es gab jetzt tatsächlich auch vor wenigen Tagen Meldung, dass Microsoft Daten über niederländische Beamte weitergegeben hat, nämlich solche, die in zwei wichtigen Aufsichtsbehörden sitzen. Und auch das ist ja dann wiederum eine ungute Verquickung von, geben die da irgendwelche Geheimnisse weiter an die Geheimdienste, beziehungsweise die ja auch eng verzahnt sind mit, also ne, der Regierung, der Exekutive, beziehungsweise sind ja auch Teil der Exekutive. Da wird es dann echt schwierig. Ich meine, der Autoritarismus in den USA ist ja schon durchaus vorangeschritten, könnte man fast sagen.
Ja. Ja, und da kommt ja so ein bisschen mit rein. Also gerade Microsoft-Produkte gehen ja immer mehr dazu über, also eigentlich für die ganze Industrie, dass es eher in so Abo-Modelle geht, ne? Also nicht so wie früher, dass man sich einmal eine Word-Lizenz gekauft hat und die geht dann halt. Sondern es ist ja wirklich mittlerweile eine reelle Gefahr, dass das abgedreht werden könnte. Ja, einfach so mit wahrscheinlich sogar relativ einfach, weil jeder Rechner am Internet hängt und ich bin mir sicher, dass Microsoft da von außen eben spezielle Lizenzen einfach abschalten kann.
Es gibt ja auch, glaube ich, kaum noch Lizenzen, die ohne Cloud sind.
Genau.
Und die wenigen, die es gibt, lassen sie sich fürstlich bezahlen.
Genau. Genau, und dann sind natürlich mittlerweile auch alle Dokumente eigentlich in der Cloud, obwohl es ja Alternativen gibt, ja, so dass man eben, wir hatten ja hier schon häufiger auch Nextcloud erwähnt, also was natürlich auch eine Cloud ist, allein vom Namen her, aber eben dann auf eigener Infrastruktur läuft, die man eben nicht einfach abgeschaltet werden kann und die man sich dann aber eben auch selber kümmern muss. Genau, aber in dem Zusammenhang Fand ich noch ganz interessant, dass eins von den anderen Office-Paketen, nämlich LibreOffice, was ja viele von zu Hause wahrscheinlich kennen, wer kein Word und Excel benutzt, benutzt LibreOffice. Das war lange so, dass es eine reine Desktop-Software war. Das, was in Nextcloud und so weiter implementiert ist, was dem Ganzen sehr ähnlich sieht, ist Collabora, was, glaube ich, auch ein Fork letztendlich ist und dann halt, also ne, wie das so in der Open-Source-Welt üblich ist, dass man sich abspaltet und dann die gleiche Software in zwei Richtungen weiterentwickelt. Genau, und hier jetzt aber ganz interessant, dass das eben die Document Foundation, das sind also, das ist die Stiftung hinter LibreOffice, hat jetzt so einen kleinen Kurswechsel angekündigt. Die sagen, sie bringen jetzt eben auch Apps raus, also Android- und iOS-Apps für LibreOffice und auch eine Web-Variante. Und der spannende Teil, den sie hier technologisch vorschlagen, ist, dass es überhaupt keine Serverinfrastruktur gibt, auf der die Dokumente liegen müssen, sondern dass man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann, obwohl die auf jedem Rechner liegen, an dem gearbeitet wird. Also wenn drei Kollegen miteinander oder drei Kolleginnen miteinander arbeiten, dann liegt das Dokument halt bei jedem auf dem Rechner und jeder auf dem Rechner, aber kann trotzdem gemeinsam bearbeitet werden. Mhm. Das wäre natürlich total spannend, wenn das klappt. Das ist bestimmt bei wackeliger Internetverbindung und so super, super interessant. Das wissen, glaube ich, auch alle, die schon mal irgendwie in so einer Nextcloud versucht haben, zu zehnt an einem Dokument zu arbeiten. Das ist, ja, da steckt schon viel, viel Entwicklungsarbeit drin, um das stabil zu machen.
Genau, ja, aber dann musst du dann in der Lösung, brauchst du dann wahrscheinlich eine sehr gute Konfliktlösung, weil
wahrscheinlich, ja.
Ich sag mal so, das Positive an so einer klassischen Client-Server-Architektur im Sinne von so, das liegt irgendwo zentral, egal ob wir es jetzt Cloud nennen oder es einfach ein stinknormaler Server einfach ist,
ja,
ist, dass es halt der ist, derjenige, der die Wahrheit irgendwie kennt und alle deine Änderungen werden gegen diesen Server gespielt. Und wenn du halt so eine Peer-to-Peer-Architektur irgendwie hast mit wir drei arbeiten jetzt an einem Dokument und müssen das gar nicht irgendwo separat speichern. Wir haben ja vielleicht auch nicht immer eine Internetverbindung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie länger aus dem Bearbeitungsprozess raus bin, muss ich ja dann erstmal sicherstellen, dass ich die aktuellste Version irgendwie habe und ziehe die vielleicht von dir, obwohl vielleicht Fabian das bei sich selber nochmal weiter bearbeitet hat. Also das
ja, da gibt es aber auch spannende Geschichten, wie das funktionieren kann. Also zumindest, wenn man nur Text bearbeitet. Ich glaube, diese Pads funktionieren ja auch so, dass sie dann ja halt, dass man nicht nur überträgt, okay, ich habe anstelle 15 Buchstaben eingefügt, sondern wirklich habe nach dem bestimmten Buchstaben, der vorher da war, was eingefügt, sodass sich das dann mit verschiebt und ja, also ich glaub, man da oft ganz gut dran arbeiten kann. Also zumindest bei so nur Textgeschichten klappt das, glaube ich, oder kann das eigentlich ganz gut klappen. Jetzt ist natürlich da noch alles Mögliche, was man da machen muss, weil ja, Bilder, Tabellen, da gibt,
genau.
Also das ist ja super kompliziert. Ich glaube, das ist ja
intern dann so. Wenn man 50 Gigabyte Bild einfügt, muss das ja auch irgendwie gehen.
Das ist nochmal eine andere Geschichte mit den Größen, genau. Ja, ist spannend, wie das dann wohl technisch auch funktionieren wird. Spannende Geschichte. Und, aber irgendwie muss es ja auch eine Verbindung zu irgendeinem Server geben, oder? Weil normalerweise, wenn wir so nicht gerade im gleichen WLAN sind, sieht man sich ja nicht so direkt.
Na, ich nehme an, das wird ähnlich wie bei den typischen Gaming-Geschichten und so weiter sein. Ne? Also wenn man, also könnte ich mir vorstellen, ja, ich habe jetzt mir noch nicht in die Technologie noch nicht genau angeguckt, aber da ist ja dann auch quasi einer der Teilnehmer die Single Source of Truth irgendwie und alle kommunizieren damit. Also ne, bei Minecraft eröffnet man einen Server sozusagen, was natürlich nur in dem Spielkontext einen Sinn ergibt und alle anderen verbinden sich damit. Könnt ihr mir vorstellen, dass das hier auch so funktioniert. Und ich glaube, was eben auch eine Rolle spielt, ist, dass irgendwo wird natürlich die Software gehostet als Web-Applikation oder so, ja. Ich glaube, es geht hier wirklich eher darum, dass die Dokumente nirgendwo.
Ja, und aber eventuell werden die Änderungen dann auch zum Server geschickt, um dann wieder weitergeschickt zu werden. Das ist ja so eine klassische Lösung. Aber werden halt nirgendwo gespeichert. Die werden halt vielleicht mal kurz zwischengespeichert, während der andere nicht online ist oder so.
Und das könnte man ja auch Ende zu Ende verschlüsseln. Also
das kann man gut Ende zu Ende verschlüsseln, ja.
Da wäre schon. Also ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Der interessante Aspekt ist eben, dass es ja, wie gesagt, die in Anführungszeichen Kopien von LibreOffice, die es anders machen. Also klassisch eben mit kleinen Server, die gibt es ja schon. Und das ist also jetzt ganz, ganz nett, dass da noch ein Teilnehmer in den Markt kommt, sozusagen einen anderen Ansatz fährt und schauen mal, wie gut das funktioniert. Ja, da gibt es auch jede Menge Kommentare, die sagen, hey, es wird zwar langsam unübersichtlich im Office-Zoo, aber dafür auch spannend. Genau.
So viel zu. Ja, solange wir Standards haben, die halbwegs interoperabel miteinander sind, ist es ja auch gut, wenn es ein bisschen Konkurrenz gibt.
Genau, also ich glaube, dieser Open Document Standard, der ist da schon durchgesetzt.
Man hat ja immer die klassischen Probleme, wenn man dann mit LibreOffice in Word was öffnet und das ein bisschen anders aussieht und so.
Aber da fängt es ja schon an, dass es dann OOXML gegen das Open Document Format ist. So, und ja,
ist aber. Open Document nicht auch irgendwie? Ich glaube, Open Document ist irgendwie XML in ZIP in irgendwas.
Kommt auf jeden
Fall. Ich habe das mal mir angeguckt. Ja, es kommt aus dieser XML-Zeit. Ja.
Ja, aber hat ja trotzdem eine andere Genese jeweils.
Ja, total.
Das eine ist halt eher so Microsoft getrieben, das andere kommt halt eher so aus der LibreOffice-Ecke. Genau.
Ja. Okay. Genau, wir waren bei der europäischen Souveränität. Da gibt es noch ein Thema. Heute brandneu hier in den Nachrichten gewesen, dass der europäische Prozessor REA 1 vorgestellt wurde. Mhm. Das ist wohl ein Produkt aus Frankreich. Ein ARM-Prozessor, wer sich damit nicht so genau auskennt, also ARM liefert immer die Designs, ne, für Prozessoren, ist eine britische Firma,
ja,
oder UK-Firma, und also auch europäisch, ganz nett. Die meisten ARM-Prozessoren kennt man eigentlich sonst von Qualcomm, möchte ich behaupten. Quatsch.
Ja, ARM ist ja total verbreitet.
Das andere Q.
Das andere Q.
Also ARM wird ja wirklich von sehr vielen, gibt es ja von sehr vielen Firmenprozessoren. Zum Beispiel auch Apple hat ja vor einer Weile auf ARM-Prozessoren umgestellt.
Stimmt.
Also ARM lizenziert halt mehr oder weniger jedem, der möchte, diese Designs, und die können die dann noch weiter anpassen. Genau, aber ARM ist immerhin eine britische Firma. Wobei ich auch nicht genau weiß, wie da jetzt die Besitzverhältnisse sind. Das ist ja auch immer ganz spannend. Eine Firma hat vielleicht ihren Hauptsitz in Europa, aber hat dann trotzdem Zweigstellen irgendwo auf der Welt, und man ist dann schon ganz verbandelt auch mit der Welt so.
Ja, also genau, doch die Snapdragons, also die ganzen oder viele Handys sind ja mit Qualcomm war schon richtig, ja. Prozessoren ausgestattet, und das waren ARM.
Und Handys sind eigentlich alle mit ARM, also ja. Genau, es gab ja
auch schon lange.
Ja. Auch schon lange, also eigentlich gefühlt schon immer. Es gab ja mal eine Weile das Monopol quasi von Intel und AMD. Auf dem Desktop-Markt ist das ja immer noch sehr ausgeprägt, und im Laptops.
Wobei es auch da so langsam fällt, ne?
Also es fällt so langsam, ne? Gerade mit Apple zum Beispiel, die auf ARM umgestiegen sind. Und man kann inzwischen auch mit ARM Geschichten machen, aber ja, Intel und AMD sind noch sehr verbreitet.
Der spannende Teil ist ja, dass hier, also auch die großen amerikanischen Konzerne, also Google und Amazon, ja auch selber ARM-Prozessoren bauen, ja. Die sie dann gar nicht, die man gar nicht öffentlich kaufen kann. Man kann sie eben nur mieten da in der Cloud.
Ja.
Aber dadurch, dass sie alle auf derselben Architektur basieren, sind die halt interoperabel. Genau, und da, um wieder zum Ausgangsthema zurückzukommen, gibt es also jetzt auch eine europäische Variante von, also eine Umsetzung eines ARM-Designs. Genau.
Und diese europäische Firma, die macht ja eigentlich weiter auch, ich sag jetzt nur, ist in Anführungsstrichen, die macht ja auch nur die Designs, ne? Die stellt das jetzt nicht selber her, die
Prozessoren. Genau, das fehlt halt immer noch, ne? Aber da sind ja auch, da haben wir die Amerikaner die gleichen Probleme. Wissen wir halt, wir sind alle auf eine einzige Firma angewiesen, die in Taiwan sitzt und auch noch so heißt.
Genau, es gibt eine einzige Firma in Taiwan, die TSMC, die halt die Chips mit den entsprechend guten Chips macht, die sehr leistungsfähig sind. Aber auch die sind ja wiederum auf eine einzige Firma in den Niederlanden angewiesen. Also ja, wo wir von europäischer Souveränität reden, also ohne ASML in den Niederlanden, die wirklich die Geräte herstellen, also riesenteure Geräte, die, glaube ich, über 1 Milliarde inzwischen kosten pro Gerät, was diese Chips wiederum oder was für die Chipherstellung benötigt wird. Und ja, wenn wir von europäischer Souveränität reden, also wir haben schon auch Möglichkeiten zu sagen, wenn USA uns erpresst, dann, also als Drohung könnte man das in den Raum stellen gegen so einen Trump, dann kriegt er halt unsere ASML-Chips nicht mehr. Ja. Also wir haben da auch noch einige
Wobei Sachen wir ja sehen, in Europa. Wie gut das funktioniert. Die Nvidia darf ja schon seit langem die neueste Grafikkartengeneration nicht nach China verkaufen.
Auch ASML darf nicht nach China, ne?
Genau. Wobei das mit ASML wohl sogar klappt, aber Grafikkarten finden trotzdem wohl in großen Tausender Stückzahlen irgendwie ihren Weg dahin.
Ja.
Genau, also das ist ganz spannend. Ja, ASML. Und wenn jemand ASML sagt, muss ich auch gleich noch auf Mistral hinweisen. Da bin ich ja sowieso ein großer Fan von, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir auch in Europa irgendwie KI-Unternehmen haben. Und ASML hat so ein bisschen auch investiert in Mistral. Also das, die haben leider, ich freue mich da eigentlich immer wieder drüber, die haben ja das am besten benamste Produkt gehabt, Lechat. Oder Lechat.
Ist ja Französisch.
Genau. Das haben sie jetzt aber leider umbenannt. Das heißt jetzt irgendwie
so?
Vibe oder something. Also leider ein sehr langweiliger Name.
Oh.
Genau, aber da hängt eben auch, naja, die europäischen Konzerne, die halten ja dann auch häufig wieder gegenseitig Investments, wie es überall so ist auf der Welt. Genau, und ASML hat definitiv auch ein Investment in Mistral. Und irgendwo hängt bestimmt auch die SAP mit drin, immer wenn es um Europa geht. Genau, und da haben wir dann auch, glaube ich, jetzt alle unsere europäischen Konzerne abgearbeitet, die so in dem
Big Tech. Genau, Big Tech, ja, aber zum Beispiel Zeiss ist auch, die stellen irgendwie die Linsen her, die man dafür braucht, und das kann auch keine andere Firma. Also da gibt es auch eine deutsche Firma, die da mitspielt.
Ja, ich glaube auch immer noch irgendwie in allen Kameras irgendwie vertreten, die was auf sich halten, sind die Zeiss-Produkte.
Ja, das stimmt. Ja. Und eben auch für diese Chip-Produktion, da braucht man eben diese Linsen, um dieses ultraviolette Licht. Ich kenne mich nicht so ganz genau im Detail aus, aber das geht auch nur mit diesen Linsen.
Noch kurz, wir haben einen neuen Zeiss-Standort in Jena vorbeigefahren. Mhm. Das sieht schon auch massiv aus, was sie da hinbauen.
Okay.
Also, ja, da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt.
Ja, ist doch gut.
Genau. Jo, ich würde sagen, wir spielen einmal ein bisschen Musik, bevor wir aufs nächste Thema weitergehen.
Ja.
Und zwar, wie immer, aus dem Film Music Archive. Und ich habe heute mal darauf geachtet, dass ich nie wieder das raussuche, was wir immer zuhören. Aber um wie immer Cyrox seine Freude zu machen, habe ich in den elektronischen Charts gewühlt und habe gefunden von Black Aunt, Vater Lee oder Vater, who knows. Ja, ich würde es jetzt Fatally aussprechen, aber ich habe keine Ahnung. F-A-T-E-R und dann Lee. Tja, keine Ahnung, hat mich auf jeden Fall irgendwie in meine Schulzeit zurückgeworfen, weil es, weiß nicht, ob eure Schulglocke auch so geklungen hat.
Okay.
Ding, dong, dong. Ja. Genau, wir sind immer noch bei Chaos im Radio, haben wir eigentlich hier schon mal unseren Klappentext.
Aber das soll nicht irgendwas mehr wie väterlich oder sowas heißen.
Nee, also es ist kein, da fehlt ein Haar. Das ist kein Vater.
Ja.
Ja. So, hier, wir sind im Freien Radio in Potsdam ihr hört Chaos im Radio jeden zweiten Montag im Monat, wollte ich noch ansagen. Und zwar mittlerweile nicht mehr auf UKW, haben wir immer noch durchgestrichen hier.
Ja.
sondern auf DAB Plus oder FR-BB und 24.3 oder wie ihr uns vermutlich konsumiert, ist entweder im Livestream unter freiesradiopotsdam.de oder ihr hört unseren Podcast und den findet ihr unter radio.ccc-p.org oder in eurem Podcast-Catcher-Dingens, wie auch immer.
Genau. Im Potsdamer Podcatcher.
Im Potsdamer Podcatcher. Genau, wenn euch das alles nervt, schreibt uns doch an radio@ccc-p.org über SMTP, sprich schreibt uns eine E-Mail. Oder auf Mastodon sind wir auch zu finden unter @ccc@chaos.social. Liest das eigentlich jemand?
Ja.
Gut, was wollte ich noch hören?
Na, da gibt es auch Posts von unserem MySpace, haben wir da viel gepostet.
Das ist ja interessant, MySpace.
Oh, MySpace, was war denn das?
Ja, was ist der MySpace? Also wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Vor 2 Wochen hatten wir ein kleines Event hier in Potsdam, der MySpace, so haben wir ihn genannt, weil er im Mai ist. Und wir haben einfach Leute eingeladen, herzukommen und über Technik und Soziales und zu diskutieren. Und wir hatten auch einige Vorträge. Und ja, ich fand, das war eine schöne Zeit, wir hatten ein schönes Wochenende zusammen.
Ja, war tatsächlich eine ganz entspannte Stimmung. So, wer das Freiland kennt, eben drüben im Haus 2 vor allem, da eben den Vorträgen zu lauschen, dabei schönes Licht irgendwie zu haben, gerade wenn es irgendwie abends ein bisschen dunkler wird, das eine oder andere Kaltgetränk zu trinken und ja, sowohl den Vorträgen zu lauschen, als auch dann auch noch irgendwie über die Vorträge zu quatschen. Zum Beispiel hatten wir, also ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, über jeden der Vorträge zu sprechen, deswegen vielleicht schon mal vorab geschickt, also nur, dass wir, weil wir bestimmte Vorträge hier jetzt vielleicht gerade nicht erwähnen, heißt das nicht, dass die irgendwie weniger gut waren oder so, es ist, glaube ich, einfach nur im Sinne der Zeit, dass wir nicht alle erwähnen können.
10, oder? Es gab am Ende 8 Vorträge. Mhm. Also wir hatten lange Zeit, dass es noch nicht so viele Einreichungen gab und dann kamen aber noch richtig schöne Einreichungen auf den letzten Metern.
Wie immer kurz vorher.
Also wir haben dann unseren Einreichungsfluss nochmal verlängert. Und ja, wir hatten wirklich 8. Ich fand wirklich alle Vorträge waren eigentlich gut und spannend zuzuhören.
Ja, plus Lightning Talks, die ist ja da
auch. Ah ja, stimmt. Es gab noch 2 Lightning Talks sogar.
Ja. Dann waren es doch 10.
Dann waren es doch 10.
Ja. Unter anderem zum Beispiel, gerade wenn es jetzt so um ältere Technik geht, gab es einen Vortrag von Martin Wolf zum Thema Robotron PC 1715, dem Standard-PC der DDR, ich bin da leider ein bisschen später erst reingekommen, aus ÖPNV-Gründen, aber ja, wo es dann irgendwie mal so hieß, und man hat dann irgendwie festgelegt, man will dann 20.000 Stück von den Dingern produzieren, weil das halt der Standard-PC der DDR werden sollte, beziehungsweise später wurde das dann auch über die Landesgrenzen hinaus verkauft, auch in den Westen, unter anderem Label, gegen harte Devisen. Ja, das ist auf jeden Fall eine durchaus sehr interessante Geschichte gewesen, gerade für jemanden wie mich, der sich ja über unser Erika-Projekt mit der elektronischen Schreibmaschine so ein kleines bisschen reingenerdet hat in die alte DDR-Technik, wo man dann zum Beispiel auch wieder sieht, es gibt da diesen U8080-Prozessor, der ein Klon des Z80, des Zilog 80 ist, was ja irgendwie ein im westeuropäischen oder im westlichen Gebiet auf der Erde halt ein massiv populärer Prozessor war und den hat man einfach im Ostblock quasi kopiert und da seinen eigenen unlizenzierten Klon gemacht.
Nicht wie arm.
Den findet man zum Beispiel in der Erika, aber den findet man eben auch alleine schon in der Tastatur von diesem Robotron-PC. Und so kommt es dann alles zusammen, gerade so in der Planwirtschaft. Naja, man nimmt halt das, was man kriegen kann. Martin meinte auch, er hat so verschiedenste dieser Robotrons schon mal auseinandergebaut und gesehen oder halt Fotos davon. Oder auch andere Menschen, die er so kennt. Und da heißt es dann öfter mal so, es gibt eigentlich keinen Rechner, der dem anderen quasi gleicht, weil immer irgendwas.
Ja, immer andere Teile, die dann irgendwie zur Verfügung standen, ne, wurden dann eingebaut.
Ja.
Ja, fand ich auch sehr spannend. Ja, und dann haben die aber gesagt, jetzt wollen wir das machen. Und dann hatten die eben auch die Ressourcen, weil von relativ weit oben kam, jetzt müssen 20.000 von denen gebaut werden. Und dann haben die das auch geschafft. So, es war, glaube ich, eine Schreibmaschinenfirma ursprünglich. Und dann haben sie weniger Schreibmaschinen produziert, aber dafür diese Computer. Das, was ich auch interessant fand, dass sie die erstmal gar nicht vermarktet haben als Computer, sondern als, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber irgendwie die bessere Schreibmaschine. Ich weiß nicht was. Also auf jeden Fall das Wort Computer nicht benutzen, weil wir produzieren ja Schreibmaschinen.
Ja. Außerdem sind Computer eher so ein Westding und das der faschistische Westen ist ja eh böse.
Ich höre ja, Sarkasmus. Der war auch dabei, der hatte ihn mitgebracht, ne, diesen Computer.
Ja, genau. Also ein solcher Vortrag geht natürlich am besten mit Anschauungsstücken und
wurde auch vorgeführt. Und ihr habt dann auch versucht, die Erika zu verbinden, ne? Irgendwie.
Nee, wir haben die mal so gegeneinander gestellt und dann, aber na, mit Verbinden war da an der Stelle nicht so viel. Die entsprechenden Interfaces fehlten, aber wir haben ein bisschen dann gefachsimpelt in der Machbar über halt die alte Technik, was die so kann und auch ein bisschen die DDR-Variante von Space Invaders gespielt. Ja, das ist, da fühlt man sich dann doch ein bisschen an alte Zeiten zurückerinnert.
Das ist übrigens, ich konnte ja nicht da sein an dem Wochenende, habe aber trotzdem was mitbekommen davon, nämlich, dass auf einmal wieder ein alter Arcade-Automat im Haus 2 aufgetaucht ist. Und die Story, die mir dazu zugetragen wurde, war, dass Christoph gedacht hat, wenn er den jetzt in die Mitte des Raumes stellt, während des MySpace, funktioniert der vielleicht einfach irgendwann wieder. Und das war dann wohl auch der Fall. Ich weiß nicht, wer es letztendlich gefixt hat.
Es gab da einige, genau.
Ja, es ist ein sehr schweres Gerät und es wurde gesagt, wir tragen ihn jetzt runter und wir werden ihn nicht wieder hochtragen.
Genau.
Also entweder nimmt ihn dann einer mit oder wir verschrotten ihn dann. Oder ja, aber letztlich wurde er dann repariert. Ne? Genau, das hat sich herausgestellt, er funktioniert noch.
Jetzt steht er im Haus 2 und kann dort zu jeglicher Öffnung eigentlich benutzt werden. Also ist auch kein Geldeinwurf mehr, sondern nur ein Knopf.
Es muss man dann schauen, wo der dann final landet, ob der dann da stehen bleibt oder woanders hin wandert. Aber weil eben gerade die Ansage war, okay, dieses schwere Ding wird jetzt nicht nochmal eine unwegsame Treppe hochbuxiert, um dann, dass er dann weiter im Lager versauert, sondern damit muss jetzt entweder was passieren. Oder ja.
Ja, da wo er jetzt steht, steht er ganz gut. Okay. Muss er allerdings warnen. Es ist halt noch eine gute alte Kathodenstrahlröhre. Ich habe recht, ausdauernd dran gespielt mit, weil es ist ja, ist ja auch mit zwei Leuten.
Also ach, du hast das schon benutzt jetzt.
Ja, ich habe ihn benutzt und hatte danach Schmerzen überall. Weil zum einen ist man es einfach nicht mehr gewohnt, auf so einen ollen Schirm zu gucken, der die ganze Zeit flackert.
Ja.
Es sind auch in dem Spiel, was da drauf läuft, sind auch ein paar echt fiese Effekte eingebaut. Und das wird einem ja direkt ins Gehirn gestrahlt, sozusagen. Und dabei noch diesen Knopf zu drücken in einer ganz komischen Haltung. Naja, was man halt früher so gemacht hat, ne? Aber genau.
Ja, auf nichtsdestotrotz. Auf bunte Blinkelichter reagieren und dann Knöpfe drücken.
Genau. Nichtsdestotrotz irgendwie ganz lustig. Genau. Fand ich, also das war das, was ich mitbekommen habe vom MySpace-Wochenende, dass das Ding repariert wurde.
Ja, da waren ja auch irgendwie 4 oder 5 verschiedene Spiele da auch irgendwie drin. In, ich glaube, unterschiedlich guter Qualität im Sinne von, dass die, also die Kassetten oder die Buchsen, wo sie da, die Einschübe, wo sie halt irgendwie drin sind, müssen vielleicht nochmal überarbeitet werden, weil, keine Ahnung, ein bisschen verdreckt oder so, oder leicht angerostet oder so. Oder irgendeine Steckverbindung oder Lötverbindung vielleicht nicht hundertprozentig mehr. Das sind dann eben so die Kleinigkeiten, die einen so gerne dann aufhalten bei solchen Projekten vielleicht.
Genau.
Oder man sagt dann so, okay, ja, es reicht, dass man noch Spaß damit haben kann.
Ich glaube, genau, das ist der Zustand von dem Teil gerade. Ja. Also ich weiß auch mal, man muss ja auch diese Bildschirme eigentlich mal kalibrieren, so ein bisschen. Der verzerrt jetzt gerade irgendwie in Ecken, aber mal ehrlich, wen interessiert es? Ja, also deswegen ist es trotzdem lustig.
Ja, ich habe mich da auch auf jeden Fall schon dran probiert. Das war ein schönes Erlebnis. Ich habe ja bisher keinen Bezug zu so Arcade-Maschinen irgendwie gehabt, aber das war ganz nett so.
Ja, was ich auch spannend fand, war dann ein Vortrag von Manuel Dimmler über Gesundheitsdaten, Gauss. Also da hat er berichtet von Datenleaks in Reha-Kliniken, wo es also möglich war. Also erstmal hat man sich verbunden mit seinem Handy irgendwie, konnte seine eigenen Daten, glaube ich, eigentlich nur abrufen. Aber naja, es war erstmal ganz unverschlüsselt, also ohne SSL-Verschlüsselung. Das heißt, wenn man im Datenverkehr mitgelesen hat, konnte man auch andere sehen. Und dann hat sich herausgestellt, man kann irgendwie auch die Daten von anderen Patienten abrufen. Und also, wir kennen so Stories ja schon, aber das ist, ich finde das immer, also ich fand das schon nochmal sehr erschütternd.
Aber wir plädieren doch hier immer für offene Daten, oder nicht?
Naja, öffentliche Daten von öffentlichen Institutionen, aber private Daten, naja, sind ja schon schützenswert. Und gerade so Gesundheitsdaten, ja. Da ist wohl im Reha-Bereich auch so eine Grauzone, dass sie noch nicht irgendwie ganz krasse Gesundheitsdaten sind, laut irgendwelchen Gesetzen. Aber ist ja auch egal. Ich finde es egal, wie die Daten sind. Also das geht einfach gar nicht. Und auch wo wir gerade von europäischer Souveränität gesprochen haben, also das sind europäische Firmen alles gewesen, die diese Software da bereitgestellt haben. Aber schlechte Software, europäisch, ist halt genauso bescheuert. Also
ja, genau.
Also egal, wo sie herkommt,
ja. Ja, egal, wo sie herkommt.
Also ich glaube, das kann man so ohne weiteres unterschreiben, ja.
Ja, das wird ja oft dann auch so, ne, mit Industriepolitik, dass man dann irgendwelche heimischen Firmen versucht zu unterstützen. Und das, ja, am Ende, ich finde eigentlich ganz viel sollte man halt mit so Open Source Software, die man dann auch auditieren kann. Ja. Also eine Sache, die da nochmal auch klar wurde, ist dieses, es ist halt einfach gefährlich, diese Sicherheitslücken zu finden, wegen dem Hacker-Paragraphen, der in unserem Gesetz steht, den es immer noch gibt. Und das heißt, man muss da super aufpassen, wenn man da irgendwie versucht, rauszufinden, ne, ist jetzt wirklich ein anderer Patient, kann ich da die Daten abrufen? Das wurde dann gemacht mit Einverständnis eines anderen Patienten, aber ne, da muss man immer gucken, aber man, das ist einfach eine sehr große Hürde mit diesem Paragraphen, den man, denke ich mal, in irgendeiner Form reformieren muss, einfach. Einfach damit unsere Daten besser geschützt werden. Also
ja, genau, und auch, dass Forschung stattfinden kann.
Dass Forschung stattfinden kann.
Also das ist ja, also weil wir es auch gerade davon hatten, das war eine der wahrscheinlich mit schon zu Gründungszeiten des CCC irgendwie aufgekommenes Statement war immer, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen, ne? So heißt es ja immer. Und da ist die Unterscheidung auch klar. Und da ist der CCC sicherlich auch schon immer treu. Ne? Also wenn es um sowas geht wie, keine Ahnung, wo sind gerade welche Züge unterwegs, dann sollen diese Daten halt öffentlich verfügbar sein. Oder wenn es, keine Ahnung, darum geht, wo sind hier Mülleimer in der Stadt versteckt oder Parkbänke oder was auch immer. Also alles, was eben öffentliche Daten sind, das sollte auch allen gut zugänglich sein und eben nicht irgendwie komisch versteckt und nur hinter einer Bezahlschranke verfügbar oder so ein Kram. Aber auf der anderen Seite eben, wenn es um schützenswerte Daten geht aus dem privaten Bereich, da gilt eben genau das Gegenteil. Das darf eben nicht verfügbar sein. Und dann auch nicht gegen Geld und so, sondern wirklich nur dafür verwendet werden, wofür es eigentlich auch gedacht ist. Und ist jetzt klar, also ne, sobald es um Gesundheitsdaten geht, ist das natürlich auch im besonders geschützten Bereich.
Ja. Da ist es nochmal schützenswerter, aber ich finde, das gilt allgemein eigentlich. Ja. Und irgendwie sind halt die Incentives leider falsch, weil das war irgend so ein Dienstleister, der die Software halt an diese Reha-Kliniken verkauft und wenn man sich beschwert, fixt er das vielleicht mal für die eine Klinik, hat irgendwelche alte Software, die es wahrscheinlich kompliziert ist zu updaten mit alten Versionen von allen möglichen Geschichten, die dann auch wahrscheinlich irgendwelche Sicherheitslücken hat.
Na, beziehungsweise auch so ein Deploy-Prozess, der dann vielleicht auch sehr händisch einfach ist und einfach Geld kostet.
Vielleicht, für das Unternehmen. Ich weiß es nicht, aber irgendwas ist da falsch in den Incentives, also...
Ja, das mag wohl sein. Genau. Ja, also wir wollen mehr Sicherheit in unseren Anwendungen auf jeden Fall haben. Gerade wenn es um so Gesundheitsdaten und der Nahestellung geht.
Ja. Genau. Und das andere, was du ja gerade angesprochen hast, der Hacker-Paragraphen, das wird ja auch häufig umgesetzt, also gerade in solchen kleineren Kontexten, ne? Wenn jemand halt sagt, hey, da ist ein Problem bei euch in der Software, dann ist es schon immer noch üblich, dass die Person, die sicherlich nichts Böses im Schilde geführt hat, sondern im Gegenteil auf einen Missstand hinweisen wollte, dann mit einer Klage zu rechnen hat. Und hier tritt ja dann der CCC auch immer wieder dafür ein, also dann halt zu sagen, okay, das wird eben nicht unter privaten Namen veröffentlicht, sondern im Namen des CCC. Und hat damit natürlich auch zum einen eine gewisse Vertrauenswürdigkeit, da CCC auch Ansprechpartner für Politik und so weiter ist. Aber zum anderen auch einfach zum Schutz derjenigen, die auf Missstände hinweisen. Und das ist eigentlich traurig, dass es das geben muss, aber im Moment ist das noch so.
Ja. Leider, ja. Genau, was ich noch spannend fand, war dann unser letzter Vortrag, wo es um die Energiewende im Freiland ging. Wir haben ja hier im Freiland seit einer Weile so eine Giraffe, nennen wir die hier, wo so Solarzellen drauf sind und auch eine kleine Windmühle und produzieren hier unseren eigenen Strom. Und wir haben auch Wärmepumpen, mit der wir die eigene Wärme produzieren können. Und da wurde mal berichtet, wie das alles so abgelaufen ist und was alles auch nicht funktioniert hat. Und ja, sehr spannender Vortrag.
wo es schon damit anfängt, so wo auf welchen Dächern kann man hier im Freiland Solarpaneele überhaupt aufbauen, weil die Bausubstanz dafür ausreicht oder was muss man dafür tun, wo man dann festgestellt hat, okay, also einige Dächer sind halt einfach echt schwierig, da gibt die Statik das einfach nicht her. Dann musste man teilweise verstärken die Balken, die Konstruktion, damit die entsprechende Traglast nachgewiesen ist. Aber dann ging es auch ganz viel um, wo muss welcher Zähler installiert werden, damit man die Beträge entsprechend, wie viel Energie entnommen wurde, beziehungsweise wie viel Energie halt dann produziert wurde, dass man das entsprechend messen kann. Und was ich da so mitgenommen habe, ist erstens, offenbar hat man das, beziehungsweise auch aus eigener Aussage der Energie Potsdam oder Stadtwerke Potsdam, scheint das Freiland so das erste Mal gewesen zu sein, dass ein Projekt in diesem Rahmen in Potsdam irgendwie stattfindet, weil teilweise die Prozesse auch noch gar nicht dafür da waren. Ein Teil einer ganzen Geschichte war, dass die Stadtwerke ein Schreiben ausstellen mussten, dass man keine Vergütung dafür bekommt.
Genau, für den eingespeisten Strom.
Für den eingespeisten Strom, weil das Projekt ein mit Fördergeldern finanziertes Projekt ist. Und wenn man jetzt dafür Geld bekommen würde, wäre das eine unzulässige Subvention nach EU-Recht.
Ja, ja.
Und so, aber dazu muss man erstmal dieses Schreiben bekommen. Und für dieses Schreiben gab es bei den Stadtwerken halt noch keinen Prozess. Das heißt, schon alleine nur, um auf dieses Schreiben zu warten, hat man erstmal so 2 bis 3 Monate.
Ich glaube sogar 4 Monate, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat das dann gedauert.
Jedenfalls mehrere Monate nur für sowas. Ja. Verschiedenste andere Aspekte rund um gerade so Zähler, also auch in welche Richtung die halt irgendwie installiert werden müssen, wo die installiert werden müssen, an welchen Kabeln und Orten, an welchen welche Messstellen. Nur damit man dann zum Beispiel dann am Ende bei der Abnahme dann feststellt, so bei der Begehung, dass man es doch hätte anders machen können, weil die entsprechende Person sagt, aber ihr habt das doch hier schon, warum habt ihr das hier gemacht und nicht da vorne, wo ihr das eh schon habt.
Genau.
Während man im Vorfeld dann einfach mal ein dickes Kabel quer übers Gelände dann gelegt hat, nur um den damaligen Anforderungen gerecht zu werden. Und eine weitere Erkenntnis aus dem Vortrag ist, das Wort Fachfirma steht offenbar nicht immer dafür, wofür man glaubt, dass es steht. Also nur weil es Fachfirmen gibt, heißt es nicht, dass Dinge fach- und sachgerecht durchgeführt werden. Also es gab da auch gerade, was so die Verkabelung angeht oder die Verpolung, gab es da wohl einige Schwierigkeiten und derlei viele. Also das war tatsächlich, ich muss mal ganz kurz gucken, der Vortrag hieß Freiland Energiewende, eine Galerie aller mir bekannten Fails, beziehungsweise es gab auch noch eine Person im Publikum, die dann noch auch beteiligt war und noch weitere Dinge und weitere Aspekte und Details hinzusteuern konnte. Also insofern, es war ein Best of Facialpalmierung. Also man konnte ganz oft einfach die Hände vor den Kopf zusammenschlagen und sich so denken, okay, ist das jetzt wirklich euer Ernst?
Es wurden viele Katzenbilder zur Beruhigung gezeigt.
Und die waren tatsächlich auch nur Bilder.
Also. Genau, aber interessanterweise, also was ich jetzt mitbekomme, ist es ja, also ne, es gibt ja hier alles drei, also ne, die Photovoltaikanlage, dann Batteriespeicher im Keller und eben auch die Wärmepumpen.
Ja.
Und jetzt geht es ja doch eher so um so Optimierungsstrategien, also vor allem im März und April, wo es ja teilweise recht sonnig war, aber noch kalt. Dann halt die Frage, okay, der Batteriespeicher ist voll, das heißt, wir schalten jetzt die Wärmepumpen an, damit es wärmer wird, um dann in der Nacht wieder ein bisschen Energie also zu sparen, weil eben die Energie in Form von Wärme dann einfach in den Gebäuden gespeichert ist.
Genau, insgesamt ist das, glaube ich, ein erfolgreiches Projekt und es ist auch cool, dass es das gibt.
Aber es war wieder viel persönlicher Schweiß.
Und es war viel persönlicher, viel ehrenamtlicher Einsatz. Und es sind wohl immer noch so Probleme wie der Strom, den wir selber produzieren, geht dann nochmal durch einen Zähler, das ja so aussieht, als käme er aus dem Netz und muss dann doppelt bezahlt werden. Also hoffentlich wird sich das alles lösen.
Das ist hoffentlich nur ein rein buchhalterisches Problem, aber auch das ist wieder ein Thema, was oder ein Aspekt, der halt ganz viel
Zeit. Naja, erstmal kriegt man eine Rechnung und muss sich dann darum kümmern, dass man die nicht bezahlen muss und so weiter.
Ja. Nein, ich muss sagen, es ist ja auch eine interessante Form hier. Also das Freiland ist ja im erstmal grundsätzlich eine UG, also eine ganz normale Gesellschaft. Und es gibt ja auch hier ganz viele Mieter, weil es halt irgendwie abgebildet werden muss. Man muss ja auch irgendwie dem Recht entsprechen, dass jetzt hier halt irgendwie die Firma in Anführungszeichen kostenlos den Strom abgibt. Das kann man sich ja sonst gar nicht so vorstellen. Aber hier ist es natürlich völlig normal. Und eben, weil es ja auch gefördert ist, verstehe ich natürlich auch, dass da die Bürokratie ein bisschen zu kämpfen hat.
Ja, ich meine, es ist am Ende jetzt ein cooles Projekt. Also es ist cool, dass wir das hier haben und ja.
Ich freue mich auch, wenn es weitergeht. Also ich fand es schon sehr interessant zu sehen, einfach anhand der Diagramme, die teilweise gezeigt wurden, dass man an doch einer ganzen Reihe von Tagen mit dem erzeugten Strom sich quasi selber versorgen kann. Ne? Also gerade an eben sonnenreichen Tagen, dann müsste man vielleicht noch den Speicher ein bisschen erhöhen, weil tatsächlich wir dann doch an diesen Tagen auch nicht unwenig Strom auch ins Netz einspeisen, den wir stattdessen halt speichern könnten, um uns halt stärker dann auch noch weiter selbst zu versorgen.
Ja, das ist wieder so eine Optimierungsfrage. Es könnte auch sein, dass im Moment noch mehr Sinn macht, einfach mehr Solar zu machen, um in den Zeiten, wo es nicht ganz so sonnig ist, entsprechend mehr und die Batterie nicht ausreicht, mehr Strom zu haben.
Genau, so ein Winter, wo man für die Wärmepumpen mehr Strom braucht, ist halt cool, wenn dann noch mehr Solar auf dem Dach ist. Aber genau, das sind jetzt alles so die interessanten Probleme in Anführungszeichen, ne? Nachdem die ganzen eher nervigen Probleme, wie steckt man das jetzt hier richtig an und so, glaube ich, gegessen sind und überquatscht. Genau, ich wollte noch darauf hinweisen, dass weil die Förderung ja, also weil da so viel Zeit vergangen ist, war ja tatsächlich am Ende mehr Fördergeld da, als investiert wurde in die Anlage. Deswegen gibt es dieses tolle Display am Eingang vom Freiland.
Na, ich habe so verstanden, dass es auch eine Auflage war der Förderung.
Also,
dass wir Werbung machen müssen irgendwie dafür, dass es gefördert wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ein Display hätte werden müssen, aber es musste irgendwie sozusagen gesagt werden, das wurde von denen gefördert und da haben wir uns entschieden, das mit so einem Display zu machen.
Genau, aber da steht auch jeden Tag drauf, wie viel Strom quasi in Eigenproduktion verbraucht wurde heute und so. Genau, das ist immer ganz interessant, damit aufzuschauen.
Ja, da gibt's man kann es auch auf der Webseite sehen. auf sensors.ccc-p.org kann man es, glaube ich, sehen. Genau, da kann man immer gucken, wenn man sich reinnerden will, wie viel wurde heute wieder produziert.
Genau, ja. Aber am besten ist doch ihr kommt mal, wenn ihr hier noch nicht wart, kommt ihr mal im Freiland vorbei, ist eh ein cooles Gelände. Nicht nur wegen uns als dem Chaos-Treff, wo ihr löten und basteln und fräsen könnt in der Machbar, sondern weil hier auch ganz viele Dinge stattfinden. Gerade jetzt, also jetzt, wo ihr diese Sendung hört, wenn ihr das relativ zeitnah zur Veröffentlichung hört, hat jetzt gerade ein Graffiti-Festival stattgefunden im Freiland. Mhm. Und auch ansonsten ist hier immer jede Menge los. Deswegen kommt gerne mal vorbei, schaut euch die Anzeige an und macht euch ansonsten so vertraut.
Was die Giraffe.
Und die Giraffe natürlich. Ja. Schaut es euch am besten selber an. Gerade jetzt, wo die Festivalsaison startet, gibt es ja durchaus einiges, was man hier so sehen und entdecken kann, auf jeden Fall. Ja. Insofern, ja. Ansonsten eine Sache beim MySpace, die es sonst noch so gab, wir waren ja vorhin so bei, ich weiß nicht, Souveränität ist es ja vielleicht so ein bisschen, aber so ein, dass wir mal Dinge ausprobiert haben, gerade wenn es um Finanzen geht. Mhm. Du weißt vermutlich, worauf ich anspiele.
Genau, wir haben nämlich Kröten gehabt als Alternative zu den Euros. Also wir haben eingeführt, dass wir auch mit Kröten bezahlen können. So haben wir hier unsere kleine Währung genannt. Mhm. Das war einfach so, dass man tauschen konnte, ich gebe einen Euro und kriege eine Kröte. Und diese Kröte hat etwas benutzt, das nennt sich Knutaler. Das ist ein Projekt, mit dem man digitale Zahlungen abbilden kann. Und ich finde es ein super spannendes Projekt. Ich habe mich jetzt auch im Nachgang da nochmal ein bisschen eingelesen. Also die Idee von GNU Taler, wofür steht nochmal Taler? Ich habe es hier, glaube ich, aufgeschrieben.
Taxable
Anonymous Libre Economic Reserves. Okay, das versteht jetzt wahrscheinlich keiner. Aber die Idee ist, man hat anonyme Zahlungen auf der Zahlerseite und ermöglicht aber trotzdem, dass sie eben versteuert werden.
Also und auditierfähig
sind. Also es ist wirklich im Grunde digitales Geld, was dann ausgegeben wird. Und man hat dann auf seinem Handy quasi diese Taler, diese digitalen Taler und kann die dann ausgeben, kann damit, ja, bei uns konnte man dann sein Abendessen damit kaufen. Man musste dann so einen QR-Code abfotografieren und musste dann sagen, ja, und dann hat man das gekauft. Und das wird dann eben, ist eben auditierfähig auf der Seite, sodass auch Steuern abgeführt werden können. Man kann auch von einem Gerät quasi seinem Freund ein bisschen Geld geben. Aber damit man da nicht quasi dadurch Steuerhinterziehung machen kann, ist es eben so, dass man das quasi auf Freundschaftsbasis macht. Also man gibt quasi einen Taler weiter einfach einem Freund. Und im Digitalen ist es ja so, wenn man Daten weitergibt, haben sie beide. Jetzt kann ich sie löschen, dann hast du den Taler. Aber theoretisch haben sie beide noch diesen Taler. Das heißt, wenn ich jetzt quasi nur so tun will, als hätte ich es dir gegeben, kann ich danach diesen Taler weiterhin ausgeben und dann kannst du ihn nicht mehr ausgeben, weil jeder Taler kann nur einmal ausgegeben werden. Wenn ich aber was kaufe, gebe ich diesen Taler aus und der Taler sagt quasi direkt hier, ich habe den bekommen, dann weiß auch jeder, dieser Taler ist wirklich bekommen worden. Genau, also ich will nur damit sagen, das steckt ein bisschen Gehirnidee dahinter, dass man das quasi so macht, dass wenn sich Leute nicht vertrauen, dass dann auch das auditierbar bleibt.
Ja, also, aber ich wollte sagen, so im Gegensatz zu Bitcoin und so weiter, ist das ja hier auch explizit für so Eventbezahlungen vorgesehen, ne? Also es ist jetzt schon so die Idee, dass man damit das typische, keine Ahnung, wie früher in der Disco hatte man ja irgendwelche Chips oder so, die man halt kauft und damit bezahlt und das wäre halt hier die digitale Alternative.
Ja, mit Bitcoin hat es eigentlich wenig zu tun. Genau. Also es ist auch keine Blockchain. Es gibt auch quasi einen Server, dem man so ein bisschen vertrauen muss. Also der ist auditiert, man muss dann nur dem Auditor vertrauen, aber der kann auch neues Geld ausgeben, man gibt das Geld dann halt zurück. Man braucht tatsächlich auch eine Internetverbindung.
Es gibt eine Zentralbank. Quasi so eine Art Zentralbank. Es gibt HändlerInnen, die dann quasi Waren und Dienstleistungen anbieten können. Und dann gibt es die einzelnen Personen als zahlungsfähige Kundin, die dann halt so eine Wallet haben, die aber jetzt keine Identität in dem Sinne hat, sondern an der Stelle anonym ist und damit dann halt so zum einen die Privatsphäre gewahrt ist, aber man eben auch so, das hattest du ja so ein bisschen angerissen gerade, dass es auch so Eigenschaften gibt, dass man halt so, ein sehr großes Problem ist halt eben dieses Double Spending, dass man Dinge irgendwie zweimal ausgeben kann und das soll ja eben nichts sein. Und da gibt es entsprechende Krypto-Verfahren, dass man das dann entsprechend absichert, dass man unter Wahrung der Privatsphäre dann trotzdem so ein Zahlungssystem ermöglicht. Aber es ist jetzt auch nicht nur rein für Events. Also das GNU-Taler gibt es an verschiedensten Stellen. Wurden zwar auch schon bei den Datenspuren, ist ja auch so ein mehrtägiges Event in Dresden, das jährlich stattfindet, aber es gibt auch andere Instanzen, wo es tatsächlich als so Lokal- und Regionalwährung eingesetzt wird.
Also, das meine ich auch, also das meine ich als Gegensatz zu Blockchain-basierten Gedöns, wo es halt eine Blockchain gibt, die dann global ist, ist halt hier so die Zentralbank für die Kröten, ist halt bei uns in der Machbar und halt die Zentralbank für die Datenspuren oder so ist dann im nächsten
Tunnel. Aber in der Schweiz gibt es wohl auch schon Banken, also was dann an Banken angeschlossen ist, dass du quasi sagen kannst, okay, ich mache jetzt eine Überweisung, also ich kann in dieser App quasi mir einen Verwendungszweck generieren und dann kann ich überweisen mit diesem Verwendungszweck an eine bestimmte Kontonummer und die Bank ist dann angebunden an dieses System, also die Bank ist dann, genau, die kann dann dieses Geld als diese Taler dann wieder an die Wallet schicken.
Ja, und dann ist es dort eine Regionalwährung irgendwo in, also
genau, also das ist schon vorgesehen. Es gibt da eben verschiedene Komponenten und eine Komponente ist diese Anbindung an die Banken, auch mit irgendwie diesem Bankenprotokoll, sodass man das also machen kann, wenn man ein Bankkonto hat, dass man sagt, mit dem Verwendungszweck. Ja, das funktioniert für diese Zwecke. Ich denke, es ist noch relativ in den Kinderschuhen, ist so mein Gefühl. Das heißt, so wenn man ein bisschen was anders machen will als der Standardfall, dann muss man so ein bisschen damit kämpfen. Aber ich finde, es hat super funktioniert in unserem Event, in unserem kleinen Event.
Beziehungsweise man muss sich halt einfach so ein bisschen reinfuchsen in die einzelnen Konzepte, die das halt so mitbringt.
Ja.
Wer das vielleicht sich selber mal anschauen will, wie das so funktioniert, wie auch so die Verfahren dahinter sind. Es gab auf dem letzten Congress, auf dem 39C3, gab es auch einen sehr guten Vortrag, der auch diese Grundlage, die dahinter stecken, so ein bisschen zeigt. Wir werden das auch in die Shownotes packen, wenn ihr die Folge auf radio.ccc-p.org findet, dann in den Shownotes einfach gucken, da werden wir das entsprechend auch verlinken. Genau.
Genau, damit sind wir eigentlich durch, ne?
So.
Unsere heiße Stunde ist rum, mit Finanzen abgeschlossen.
Wichtiges Thema, ja.
Wichtiges Thema,
für genau. Die Souveränität.
Fabian, wie war deine erste Folge?
Ja, hat Spaß gemacht mit euch.
Also, wir dich wieder?
Wollen wir dich wieder? Ich denke, ich werde wieder zu hören sein.
Sehr gut. Genau, dann hören wir uns alle wieder, hört ihr uns wieder im Juli?
Ja.
Juli. Dann mal sehen, wo wir da landen, ob wir wieder mit irgendwie einem Mikrofon auf einem Getränkekasten in der Machbar sitzen oder ob wir vielleicht bessere Technik haben. Wir hoffen das halt nicht zu sehr. Ansonsten gehabt euch wohl, genießt den Frühsommer und wir beenden mit ein bisschen Musik, nämlich von Hogan Grip. Stance gives you balance.
Alright.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.